Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Ein Ende der Eiszeit mit Saudi-Arabien und zusätzliche Energielieferungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. So kann man wohl Bilanz ziehen unter die zweitägige Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz auf die arabische Halbinsel. Dazu gleich mehr. Die Energiekrise prägt nicht nur die Reise vom Bundeskanzler, sie prägt auch die politische Debatte in Berlin. In der Diskussion über die Gasumlage hat nun auch Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP Zweifel an dem umstrittenen Instrument geäußert. Über die Hintergründe, die Beweggründe gleich ein Bericht unseres Korrespondenten. Außerdem, seit der Teilmobilmachung in Russland kommt das Land nicht zur Ruhe. Proteste, Festnahmen sind die Folge. Mittlerweile wird auch von offiziellen Stellen die Kritik am Vorgehen der Behörden lauter. Unser Blick geht gleich in eine der Regionen Russlands, nach Dagestan. Der Weltrekord beim Berlin-Marathon ist gleich eines der Themen in unserem Sportblock am Ende der Sendung. Im Anschluss an die Sendung um 20:07 folgt wie immer der Hintergrund. Thema heute: fast gescheitert. Die katholische Kirche und das Reformprojekt Synodaler Weg. Zunächst allerdings der Blick auf das politische Berlin. Eigentlich sollen mit der geplanten Gasumlage Gasimporteure gestützt werden, die wegen des russischen Lieferstopps und der hohen Ersatzbeschaffungskosten für Erdgas in Schwierigkeiten geraten sind. Wegen drastisch steigender Energiekosten rückt nun allerdings eine Gaspreisbremse immer stärker in den Blick. Die geplante Gasumlage kommt zusehends ins Wackeln. Auch FDP-Finanzminister Christian Lindner stellt sie in Frage, wie unser Korrespondent in Berlin, Jürgen König, zu berichten weiß.
Letzte Woche hatte er sie noch verteidigt, jetzt rückt er langsam von ihr ab. In einem Interview der Bild am Sonntag stellte Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, die geplante Gasumlage deutlich in Frage. Die damit verbundenen Mehrkosten seien angesichts der konjunkturellen Lage nicht sinnvoll, sagte Lindner. Es stelle sich bei der Gasumlage weniger die Rechtsfrage, sondern immer mehr die wirtschaftliche Sinnfrage. Die Gasumlage würde den Preis erhöhen, nötig sei aber eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt. Die Umsetzung der Hilfen der Bundesregierung für Haushalte, Handwerk, Sportvereine oder Kultur würde noch Zeit brauchen, so Lindner. Dagegen werde eine Gaspreisbremse allen Menschen in einer Volkswirtschaft schnell helfen. Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, wies im Interview der Woche des Deutschlandfunks darauf hin, dass es bei der Gasumlage trotz der Verstaatlichung Unipers aus Sicht der FDP keine rechtlichen Bedenken gebe. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen müsse jetzt die nächsten Schritte gehen.
Geklärt ist, dass es keine rechtlichen Bedenken gibt. Er hat vorgeschlagen, dass wir eine Gasumlage brauchen. Ich verstehe, warum. Er muss jetzt beantworten, ob wir sie weiterhin brauchen, wenn ja, bis wann genau. Sie muss besser gemacht werden als im ersten Aufschlag. Und worauf wir jetzt warten, ist kurzfristig der Vorschlag, wie genau die Korrektur aussehen soll durch das federführende Haus. Und zweitens müssen wir natürlich uns Gedanken machen, was im Bereich der Gaspreise sonst noch zu tun ist, weil die auch so nicht zu tragen sind. Und da warte ich jetzt erstmal auf Vorschläge der Regierung, die darüber, glaube ich, Tag und Nacht nachdenkt.
An der Schuldenbremse will Bundesfinanzminister Lindner laut Bild am Sonntag trotz der abzusehenden Mehrausgaben festhalten, eine Gaspreisbremse müsse mit langfristig stabilen Staatsfinanzen verbunden werden. Auch Johannes Vogel warnte im Deutschlandfunk davor, neben der Energiekrise andere Krisen aus dem Blick zu verlieren.
Genauso ist übrigens auch nicht nur schlicht, sondern falsch zu sagen, Schuldenbremse muss nächstes Jahr weg. Warum? Weil wir neben der Energiekrise auch noch eine Inflation haben, die längst über die Energie hinausgeht, die sich in die Kerninflation gefressen hat, die ein sich selbst verstärkender Prozess ist. Und in so einer Phase ist auch sehr vernünftig, nicht einfach generell zu sagen, wir machen jetzt große Ausgabenpakete, was kostet die Welt, scheiß drauf, sondern zu verstehen, dass zur Inflationsbekämpfung auch solide Finanzen mit dem Element der Schuldenbremse gehören.
Insgesamt wurden am Wochenende reihum Forderungen nach einer Deckelung der Gaspreise für den Grundbedarf laut. Etwa von Grünen-Chefin Ricarda Lang, vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, CSU, oder von seinem niedersächsischen Amtskollegen Stefan Weil, SPD. Ähnlich äußerten sich auch der Präsident des Deutschen Landkreistages Reinhard Sager sowie die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Gitta Connemann, CDU. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, kündigte unterdessen baldige Vorschläge für eine Senkung der Gaspreise an. Eine Kommission habe gestern Beratungen aufgenommen, man werde mit schnellen Ergebnissen rechnen können.
Nun also doch, Finanzminister Christian Lindner rückt von der Gasumlage ab, berichtet aus Berlin unser Korrespondent Jürgen König. Das politische Berlin also mittendrin in der Diskussion. Unterdessen Bundeskanzler Olaf Scholz bereist am Wochenende Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar. Vor allem Energiefragen waren es, die im Mittelpunkt der Reise in die Golfregion standen. Georg Schwarte über den heutigen Tag.
Kanzler Scholz spricht in Doha im Golfstaat Katar von Fortschritten, was die Möglichkeit von Deutschland angeht, sich aktuell mit Gas zu versorgen. Zuvor hatte RWE auf der zweiten Station der Kanzlerreise mit dem staatlichen Versorger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Liefervertrag von Flüssiggas über rund 140.000 Kubikmeter abgeschlossen. Das Flüssiggas soll noch bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden und an dem derzeit neu entstehenden LNG-Terminal in Brunsbüttel nahe Hamburg anlanden. Außerdem gibt es ein sogenanntes Memorandum of Understanding, eine Art Vorvertrag über dann dauerhafte mehrjährige LNG-Lieferungen, beginnend 2023. Zudem wird in der gemeinsamen Erklärung der beiden Regierungen erwähnt, dass die Firma heuer monatlich bis zu 250.000 Tonnen Diesel aus den Emiraten einführen will.
Es ist gut, dass hier Fortschritte zu verzeichnen sind, was die Möglichkeit unseres Landes betrifft, sich jetzt aktuell zum Beispiel mit Gas zu versorgen. Aber es ist eben auch wichtig zu sehen, dass es gleichzeitig Perspektiven für die längerfristige Zukunft geht, wo es uns darum geht, CO2-neutral zu wirtschaften und Wasserstoffprojekte voranzubringen.
Scholz ist derzeit auf der dritten Station seiner Golfreise in Katar, um auch dort über mögliche Lieferungen von Flüssiggas und später Wasserstoff zu verhandeln. Angesprochen auf teilweise gravierende Menschenrechtsverstöße in den drei betreffenden Staaten, mit denen Deutschland künftig noch enger kooperieren will, sagte Scholz, jedes Engagement sei eingebettet in den Rahmen, in dem jeder weiß, wer wir sind und für welche Rechte wir stehen. Mit Blick auf die im Winter in Katar stattfindende Fußball-WM sagte der Kanzler, diese Fußball-Weltmeisterschaft sei schon vor langer Zeit vergeben worden. Zur Kenntnis nehme man, dass es Fortschritte gebe in Fragen, um die lange gerungen werden musste, etwa die Situation der dort Beschäftigten, auch wenn es lange noch nicht den Vorstellungen entspreche, die wir selber haben, so der Kanzler vor einem Treffen mit dem Emir von Katar.
Berichtet Georg Schwarte. Ein Hörtipp an dieser Stelle: Die Reise des Bundeskanzlers in die Golfregion ist auch Inhalt unserer Kommentarsendung um 6:55. Vor wenigen Tagen, am vergangenen Mittwoch, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Teilmobilmachung seiner Armee angeordnet. Insgesamt rund 300.000 Männer, so laut Verteidigungsminister Sergei Shoigu, sollen eingezogen werden. Dass diese Teilmobilmachung auch in Russland zu wenig Begeisterungsstürmen führt, ist unter anderem in Dagestan zu beobachten. Muslimisch geprägt gehört die Region zu den Regionen in Russland, aus denen viele Männer eingezogen werden. Silvia Tieks berichtet.
Eine aufgeregte Menschenmenge, Schüsse, wütende Proteste. Was man hier hört, ist in Videos zu sehen, die aktuell auf YouTube und Telegram kursieren. Die Aufnahmen sollen aus einem Dorf im Bezirk Chasavjurt stammen, in der Republik Dagestan. Nach Angaben des Senders Tut Dagestan sollten mehr als 100 Einwohner des Dorfes eingezogen werden. Daraufhin hätten empörte Angehörige die nahegelegene Bundesstraße blockiert. Polizei, auch auf den Bildern zu sehen, habe versucht, mit Warnschüssen die Protestler zu zerstreuen. Die Echtheit dieses Videos ist kaum zu überprüfen, aber sein Inhalt deckt sich mit Berichten, die es am Wochenende aus mehreren Teilen des großen russischen Reiches gab. Ob aus Dagestan im Süden oder im fast 2000 Kilometer entfernten Moskau, es regt sich Widerstand gegen die Teilmobilisierung, zumindest gegen die Art, wie sie abläuft. Nicht nur auf den Straßen, sondern inzwischen auch im Kreml. Der russische Menschenrechtsrat beispielsweise ist direkt Präsident Putin unterstellt. Der Vorsitzende dieses Rates kritisierte nun, viele Einberufungsstellen arbeiteten nach dem so wörtlich Knüppelprinzip. Der Verteidigungsminister müsse das abstellen. Eine führende Parlamentarierin und enge Putin-Vertraute schrieb auf Telegram, alte und militärisch Unerfahrene einzuziehen sei absolut inakzeptabel, scharfe Reaktionen der Menschen verständlich. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte sich diese Stimmung zunutze und rief russische Soldaten auf Russisch zur Fahnenflucht auf. Die Ukraine garantiert jedem russischen Soldaten, der sich ergibt, drei Dinge. Sie werden gemäß allen Konventionen behandelt. Niemand wird in Russland erfahren, warum sie kapituliert haben. Und drittens, wenn sie nicht nach Russland zurückkehren wollen, finden wir auch dafür einen Weg. Währenddessen wurden die sogenannten Volksabstimmungen in der Ostukraine fortgesetzt, unter den wachsamen Augen der russischen Besatzer, wie in den Abstimmungsgebieten weiter beklagt wurde. Die Kämpfe dort gingen ebenfalls weiter. Generalstabssprecher Stupun warf Russland vor, in der Region Donetsk wieder zivile Infrastruktur und Häuser beschossen zu haben. Es gab 7 Raketen und 22 Luftangriffe. Die russischen Invasoren haben erneut gegen die Normen des humanitären Völkerrechts und die Gesetze der Kriegsführung verstoßen. Russland wiederum beschuldigte die Ukraine, sie torpediere durch Angriffe die sogenannten Referenden. Deren erste Ergebnisse werden schon veröffentlicht. Obwohl offiziell noch bis Dienstag abgestimmt werden soll, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS auf ihrer Internetseite, von bislang 500 befragten Bürgern in der Region Saporischschja hätten sich 93% für den Anschluss an Russland ausgesprochen.
Silvia Tix berichtete, auch wegen des Ukraine-Kriegs steigt die Zahl der Asylanträge in Deutschland. Viele Kommunen sind stark gefordert. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD ist darüber hinaus beunruhigt über die zunehmende Zahl von Migranten, die versuchen, über die Balkanroute und das Mittelmeer Europa zu erreichen. Markus Sambale.
Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, zeigt sich besorgt, denn die Zahl der Migranten steigt, die versuchen, über das Mittelmeer und die Balkanroute nach Mitteleuropa zu kommen. Die Innenministerin spricht von der Verantwortung, illegale Einreisen zu stoppen, um weiter den Menschen helfen zu können, die dringend Unterstützung brauchen. So formuliert sie es in der Bild am Sonntag. Faeser weist darauf hin, dass deshalb die Grenzkontrollen zu Österreich verlängert wurden und dass die Bundespolizei an der Grenze zu Tschechien verstärkt im Rahmen der Schleierfahndung kontrolliert. Städte und Gemeinden berichten, dass die Aufnahmekapazitäten für Geflüchtete an die Grenzen kommen, denn sie haben in diesem Jahr eine große Zahl von Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Insgesamt wurden in Deutschland rund 990.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge registriert. Einige davon sind aber weiter und zurückgereist. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger sei es, so viele Geflüchtete gut unterzubringen und zu versorgen, sagte Ministerin Faeser. Im Oktober will sie Vertreter der Kommunen zu einem Flüchtlingsgipfel nach Berlin einladen.
Markus Sambale. Unser Blick geht in den Süden nach Italien. Seit 7 Uhr morgens sind die Wahllokale im ganzen Land geöffnet. Fast 52 Millionen Italienerinnen und Italiener wählen heute ihr neues Parlament, sind dazu aufgerufen, es zu wählen. Denn bisher kann man sagen, in den ersten Stunden der Parlamentswahl haben nur wenige Italienerinnen und Italiener abgestimmt. Das ist aus dem Innenministerium zu hören gewesen. Und wenn man sich die Umfragen vor der Wahl angesehen hat, deutet eigentlich alles darauf hin, dass das Land nach dem Rücktritt des bisherigen Regierungschefs Mario Draghi vor einem harten Ruck nach rechts steht. Giorgia Meloni von der extrem rechten Partei Fratelli d'Italia hat gute Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. Das Aktuelle vom Nachmittag von Elisabeth Pongratz.
Bis 23 Uhr können die Italienerinnen und Italiener noch ihre Stimme abgeben. Ein vorläufiges Wahlergebnis wird für Montagmorgen erwartet. Die Wahlbeteiligung lag bis zum Mittag niedriger als 2018. Schon damals hat Italien mit knapp 73% die niedrigste Beteiligung in der Nachkriegszeit. Trotzdem bildeten sich vor den Wahllokalen mancherorts lange Schlangen. Das lag auch an einem zeitaufwendigen Verfahren, um Wahlbetrug vorzubeugen. Mehrere Spitzenkandidaten gaben bereits am Vormittag ihre Stimmen ab, wie etwa Lega-Chef Matteo Salvini in Mailand oder der Sozialdemokrat Enrico Letta in Rom. Ebenfalls in Rom wählte am späten Nachmittag der noch amtierende Ministerpräsident Mario Draghi. Seine Regierung war im Juli von den Regierungsparteien gestürzt worden. Die Vorsitzende der Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, hatte ihren Urnengang ursprünglich für den Vormittag angekündigt. Dann aber ließ sie mitteilen, sie werde erst kurz vor Schließung der Wahllokale wählen. Möglicherweise könnte die 45-jährige Römerin die erste Ministerpräsidentin Italiens werden. Ihre Fratelli d'Italia, eine nationalistische und rechtsextreme Partei, liegt nach den letzten Umfragen weit vorne. Gemeinsam mit der Lega von Matteo Salvini und der Forza Italia von Silvio Berlusconi könnten sie eine satte Mehrheit bekommen. Die Sozialdemokraten führten den Prognosen zufolge das Mitte-Links-Lager an. Die Fünf Sterne hatten zuletzt deutlich an Stimmen zugelegt.
Aus Rom, Elisabeth Pongratz berichtete. Blick in den Süden zu unserem weiteren südlichen Nachbarn, der Schweiz. Die Schweizerinnen und Schweizer waren heute unter anderem dazu aufgerufen, darüber abzustimmen, ob Frauen künftig im selben Alter wie Männer in Rente gehen sollen oder ein Jahr früher. Hintergrund sind Probleme der Rentenkasse. Wie es ausgegangen ist, weiß Katrin Hondl.
Überraschend deutlich haben sich die Schweizerinnen und Schweizer gegen ein Verbot der Massentierhaltung ausgesprochen. Mehr als 60% stimmten mit Nein gegen die Initiative von Tierschutzorganisationen, die die Würde von Nutztieren in der Schweizer Verfassung verankern wollten. Ausschlaggebend für die Ablehnung dürfte die Furcht vor erheblichen Preissteigerungen für Fleisch, Eier und andere tierische Produkte gewesen sein. Insbesondere der Schweizer Bauernverband hatte vehement für das Nein zum Massentierhaltungsverbot geworben. Entsprechend zufrieden äußerte sich nach der Volksabstimmung Verbandspräsident Markus Ritter.
Wir konnten gut erklären, dass wir in der Schweiz ein strenges Tierschutzgesetz haben, auch international gesehen relativ kleine Tierbestände. Der zweite Punkt, dass eben die Hauptforderung der Initiative mit Bioprodukten bereits heute eben erhältlich ist im Laden. Jeder, der das möchte, kann das kaufen. Und das dritte ist, dass eben die Initiative mit den deutlichen Mehrkosten, die mit einer Umsetzung entstanden wären, im Konsum in eine schwierige Zeit gekommen ist.
Äußerst knapp verlief dagegen die Abstimmung über eine umstrittene Rentenreform. Um die auch in der Schweiz leerer werdenden Rentenkassen zu füllen, soll das Rentenalter für Frauen von aktuell 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Nur eine hauchdünne Mehrheit von knapp über 50% stimmte für die Reform. Linke Parteien und Gewerkschaften hatten für die Ablehnung plädiert. Die staatlichen Rentenkassen, so das Hauptgegenargument, dürften nicht auf dem Rücken der Frauen gefüllt werden, solange diese bei Lohn und Rente ohnehin schlechter gestellt seien. Sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker sprachen von einer bitteren Niederlage für die Frauen. Bei der Abstimmung wurden auch einmal mehr große Unterschiede zwischen den Schweizer Sprachregionen deutlich. Die sogenannten Rösti- und Polentagräben. Während die Deutschschweiz mehrheitlich für die Erhöhung des Frauenrentenalters stimmte, lehnte die Bevölkerung in der französischsprachigen Westschweiz und im Tessin die Vorlage ab. Eine Mehrheit der Frauen dürfte ebenfalls mit Nein gestimmt haben. Flavia Wasserfallen, sozialdemokratische Abgeordnete im Schweizer Parlament, dem Nationalrat.
Was mich beunruhigt, auch an diesem knappen Resultat, ist, dass wir heute eine Entscheidung haben werden, die ganz sicher viele Spaltungen aufzeigt. Die Romandie hat ganz klar diese Abbauvorlage abgelehnt. Die Frauen werden ganz klar abgelehnt haben. Wir haben wahrscheinlich noch nie einen so großen Gender Gap gehabt in der Abstimmung. Und das sollte uns schon zu denken geben für die Zukunft. Das war eine Spaltung jetzt für unser Land.
Ein deutlicheres Ja der Schweizerinnen und Schweizer gab es dagegen bei einer zweiten Vorlage zur Rente. Rund 55% stimmten für eine Mehrwertsteuererhöhung, um die Finanzierung der staatlichen Grundrente zu sichern. Zusammen mit dem knappen Ja zur Erhöhung des Rentenalters der Frauen bedeutet das Ergebnis der Volksabstimmung auch eine historische Premiere für die Schweiz. Seit 27 Jahren ist es die erste Rentenreform der Regierung, die von der Bevölkerung angenommen wird. Knapp abgelehnt wurde von den Schweizerinnen und Schweizern dagegen eine geplante Gesetzesänderung, mit der die Schweizer Regierung Unternehmen bei der Verrechnungssteuer entlasten wollte.
Berichtet Katrin Hondl. Schüsse und brennende Autos. Die Menschen im Iran haben auch heute erneut ihre Wut über den Tod einer jungen Frau auf die Straße getragen. Auslöser der Demonstrationen ist der Tod einer 22-Jährigen, die von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen worden war. Was genau geschah, ist bisher unklar. Bekannt ist allerdings, dass sie ins Koma fiel und am 16. September in einem Krankenhaus starb. Nun greift die Regierung gegen die Demonstrierenden durch. Es gibt Festnahmen, Tote auf beiden Seiten und Gegendemos. Susanne Güsten berichtet.
Mit gezielten Verhaftungen und Kommunikationssperren versucht die iranische Regierung, die Proteste in den Griff zu bekommen. Die Behörden hätten mehr als 1200 Rädelsführer der Demonstrationen identifiziert und viele bereits verhaftet, meldete der halbstaatliche Informationsdienst TASNIM. Auch Menschenrechtsorganisationen berichten von gezielten Festnahmen. Auf einem Video, das der in New York ansässige Center for Human Rights veröffentlichte, ist zu sehen, wie Menschen in der Provinz Marivan von vermummten Uniformierten aus ihren Wohnungen geholt werden. Für dieses wie für andere aktuelle Videos aus dem Iran gibt es keine unabhängige Bestätigung. Staatspräsident Raisi hatte am Samstag bekräftigt, gegen die Demonstrationen werde entschlossen durchgegriffen. Dennoch gab es nach Berichten von Exilmedien und Aktivisten auch in der Nacht zum Sonntag wieder Proteste in Teheran und mehreren anderen Städten. Meldungen über die Proteste und das Durchgreifen des Staatsapparates dringen allerdings nur vereinzelt und verzögert aus dem Land, weil die Behörden dort immer wieder das Internet drosseln, soziale Medien blockieren und gezielt Journalisten festnehmen. Die Pressefreiheitsorganisation Committee to Protect Journalists berichtete, seit Beginn der Proteste vor knapp 10 Tagen seien mindestens 17 Journalisten verhaftet worden. Zu ihnen zählt demnach die Reporterin Niloufar Hamedi. Sie hatte als erste über den Fall von Mahsa Amini berichtet, an deren Tod in den Händen der Religionspolizei sich die Proteste entzündeten.
Tote und Festnahmen also bei Protesten im Iran über die Zunahme der Gewalt zu seine Güsten. Fast 150 Stundenkilometer mit solch heftigen Windgeschwindigkeiten ist der Wirbelsturm Fiona auf die Ostküste Kanadas getroffen. Die Provinz Nova Scotia war die erste betroffene Provinz. Das war aus dem kanadischen Hurricane-Zentrum zu hören. Aber auch auf den Inseln vor der Küste waren die Windböen noch heftiger sogar. Eine der Folgen: bei gleich hunderttausenden Menschen in Nova Scotia unter anderem fiel der Strom aus. Umgestürzte Bäume und Strommasten prägen das Straßenbild. Ralf Borchert berichtet.
Dass ein Wirbelsturm dieser Stärke vom Atlantik kommend so weit nördlich an der Ostküste Kanadas auf den Kontinent trifft, ist selten. Entsprechend fassungslos war Don Carr aus Charlottetown, Hauptstadt der kanadischen Provinz Prince Edward Island. Das war wirklich heftig, so der 77-Jährige im kanadischen Rundfunk CBC. Ich kann mich nur an einen Hurricane hier erinnern, der ähnlich stark war. Der hieß Hazel und ist 60 Jahre her. Fiona war stärker als alles, was ich seitdem erlebt habe. Es wird sehr lange dauern, bis sich alle erholen und in ihre Häuser zurück können. Sturmfluten mit bis zu 12 Meter hohen Wellen spülten einzelne Häuser ins Meer. Dächer wurden abgedeckt. Hunderttausende Menschen waren, vor allem in der kanadischen Provinz Nova Scotia, ohne Strom und Internet. Zahllose Bäume wurden entwurzelt, beschädigten Häuser und Autos blockierten Straßen, wie Tom Pound aus Charlottetown im CBC-Interview schildert.
Places where I've seen trees are 150 years old, gone.
Bäume, die 150 Jahre alt sind, weg, einfach weg. Ich habe selbst gesehen, wie ein Baum fast 3 Meter hoch durch die Luft geschleudert wurde. Es ist alles kaum zu fassen, unwirklich. In Porto Basque in Neufundland wurden nach Polizeiangaben 2 Frauen ins Meer gerissen. Nur eine der beiden konnte gerettet werden, die zweite wird vermisst. Erica Biggs war in der Provinz New Brunswick mit ihren 2 Kindern, ihrer Mutter und ihrer Großmutter in einer Hütte im Urlaub, als das kleine Haus überflutet wurde. Wir mussten eines unserer beiden Autos aufgeben, schildert Biggs im CBC-Interview. Aber die Feuerwehr hat uns gerettet. Ich kann den Rettungskräften nur sagen, danke, vielen, vielen Dank. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte den betroffenen Atlantikprovinzen Hilfe zu. Auch das kanadische Militär soll bei den Aufräumarbeiten und dem Wiederaufbau zum Einsatz kommen. Gleichzeitig kündigt sich in der Karibik der nächste Wirbelsturm an, der Hurrikanstärke erreichen könnte und den Meteorologen Ian getauft haben. Nach Kuba und Jamaika wird der Sturm voraussichtlich in den kommenden Tagen auch den US-Bundesstaat Florida erreichen. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat vorsorglich den Notstand ausgerufen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA musste den für Dienstag geplanten nächsten Startversuch der Mondrakete Artemis wegen des heranziehenden Sturms absagen.
Berichtete Ralf Borchert. 18.34 Uhr ist es. Wir kommen zum Sport. Astrid Rawohl.
Die deutschen Ruderer kehren mit der schlechtesten WM-Bilanz aus Tschechien heim. Daran ändert auch die Goldmedaille von Oliver Zeitler im Einer nicht, die er heute am Abschlusstag noch holen konnte. Jan Dittjogeit.
Oliver Zeitler hat es allen gezeigt. Mit einem souveränen Start-Zielsieg hat der 26-jährige Münchner seinen WM-Titel verteidigt. Keiner der Konkurrenten konnte während des Rennens auch nur in die Nähe von Oliver Zeitler kommen, der im Ziel knapp 1,5 Sekunden Vorsprung auf den Europameister Tweller aus den Niederlanden hatte. Dieser Sieg tut richtig gut.
Ja, ich habe immer gesagt, ich brauche jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis. Das war heute natürlich für meine Ansage. Das heißt, mein Erfolgserlebnis, nachdem ich jetzt so lange gewartet habe, das habe ich jetzt endlich bekommen.
Das Gold durch Oliver Zeitler kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Weltmeisterschaft für den Deutschen Ruderverband eine große Enttäuschung gewesen ist. Nur 2 Finalteilnahmen in den 14 olympischen Klassen. Der Deutschlandachter war erstmals seit 23 Jahren nicht im WM-Finale und wurde am Ende 7. Hinzu kommen noch handfeste Querelen im Verband. 2 Jahre vor den Olympischen Spielen in Paris ist der deutsche Rudersport an einem Tiefpunkt angelangt.
Als seine Mitfavoriten abgehängt oder schon aus dem Rennen ausgestiegen waren, nutzte der Belgier Remco Evenepoel seine Chance zu einer beeindruckenden Solofahrt. Holger Gerska zum Straßenrennen bei der Rad-WM in Australien.
Remco Evenepoel, der 22-jährige Belgier, hat als Solist einen denkwürdigen WM-Triumph gefeiert. 70 Kilometer vor dem Ziel der erste Antritt, nur ein kleines Feld konnte noch folgen. 25 Kilometer vor dem Finale war er nach der nächsten Tempoverschärfung dann ganz allein und gewann mit knapp 2,5 Minuten Vorsprung vor dem Verfolgerfeld, aus dem der Franzose Christophe Laporte zu Silber sprintete. Bronze ging an Michael Matthews aus Australien. Die stark ersatzgeschwächte deutsche Mannschaft war schon früh in der Defensive und hatte dann auch noch Pech, als ihr Kapitän Georg Zimmermann 75 Kilometer vor dem Ziel stürzte und aufgeben musste. Mit einem weiteren Topfavoriten beschäftigte sich die Polizei. Der Niederländer Mathieu van der Poel wurde in der Nacht vor dem Rennen von übermütigen Kids durch Klopfen ans Hotelzimmer immer wieder aus dem Schlaf gerissen. Das anschließende Gerangel bescherte ihm eine halbe Nacht auf der Polizeistation und einen Gerichtstermin am kommenden Dienstag. Das Rennen gab der Flandern-Rundfahrtsieger entnervt nach 30 Kilometern auf.
Das Finale um die brasilianische Meisterschaft im Frauenfußball hat einen neuen Zuschauerrekord verzeichnet. 41.070 Fans sahen das Spiel zwischen dem gastgebenden SC Corinthians und Internacional Porto Alegre. Hierzulande haben die Fußballerinnen des FC Bayern München ihren ersten Saisonsieg unterdessen gefeiert. Erich Wartusch.
Es hätte gar nicht so viel gefehlt und Werder Bremen wäre zum Stolperstein für die FC Bayern Frauen geworden. Im mit mehr als 2000 Zuschauern gefüllten Stadion am Bayern Campus war vor allem in der ersten Hälfte das mit deutlich weniger prominenten Spielerinnen besetzte Bremer Team dem deutschen Vizemeister ebenbürtig. Erst in der Nachspielzeit verwandelte Schlitzohr Julia Gwin eine Ecke direkt. Noch läuft in dieser Saison die Offensive der Bayern-Frauen nicht so wie gewünscht, was aber heute auch an der gut sortierten Bremer Abwehr lag. Werder hatte in der zweiten Halbzeit durch Matthijs und Gideon sogar 2 Top-Chancen. Ganz am Ende setzte sich aber dann doch die Qualität der Münchnerinnen durch. Damjanovic 5 Minuten vor Schluss und Dallmann in der 90. Minute vollendeten zum 3:0, das in dieser Höhe dem Spielverlauf nicht ganz gerecht wurde. Der FC Bayern behält aber seine beeindruckende Bilanz gegen Werder in der Bundesliga. 13 Spiele, 13 Siege.
Außerdem verlor Potsdam 0:3 gegen Duisburg. Essen bezwang Meppen mit 1:0 und Freiburg verlor gegen Eintracht Frankfurt mit 2:4. Die Tabelle führen Wolfsburg und Bayer Leverkusen mit je 6 Punkten an. Das war ein Weltrekord mit Ansage. Der Kenianer Kipchoge hat erneut seine ebenfalls in Berlin aufgestellte Marathon-Bestmarke unterboten. Lars Becker.
Eliud Kipchoge läuft in einer anderen Dimension als der Rest der Marathonwelt. Der Doppel-Olympiasieger aus Kenia rannte in Berlin zum 2. Mal Weltrekord, verbesserte seine eigene Bestzeit aus dem Jahr 2018 um 30 Sekunden auf fantastische 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden. Sein Vorsprung auf Landsmann Mark Courier betrug fast 5 Minuten. Herausragend auch die Leistung von Überraschungssiegerin Tirgist Assefa bei den Frauen. Die Äthiopierin lief in 2 Stunden, 15 Minuten und 37 Sekunden die drittschnellste jemals gelaufene Marathonzeit und pulverisierte auch den Streckenrekord. Ein sportlich historisch erfolgreicher Tag für den Berlin-Marathon.
Und ebenfalls in Berlin haben die Eisbären ihren ersten Saisonsieg in der deutschen Eishockeyliga gefeiert, mussten gegen Frankfurt aber in die Verlängerung, Carsten Steinmetz.
Jetzt schafft auch der deutsche Meister seinen ersten Saisonsieg. Die Eisbären bezwingen Frankfurt aber erst in der Overtime mit 5:4. Die Berliner führten 2:0 nach dem ersten Drittel, 4:0 führten sie nach dem zweiten Drittel. Aber Frankfurt steckte nicht auf und kam noch mal ran. 15 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit schafften die Hessen tatsächlich noch den Ausgleich zum 4:4. Es ging in die Overtime und da traf dann Julian Melchiori, ein Verteidiger der Eisbären. Sein Treffer bescherte den Berlinern zumindest 2 Punkte. Sie gewinnen gegen die Löwen Frankfurt mit 5:4 nach Verlängerung.
Und die Hamburg Sea Devils haben erneut das Endspiel in der European League of Football verloren. Heute unterlag die Mannschaft von Head Coach Charles Jones den Vienna Vikings in Klagenfurt mit 15:27. Vor einem Jahr hatten die Devils gegen die Frankfurt Galaxy mit 30:32 verloren.
Astrid Rawohl mit dem Sport. Vielen Dank. Damit enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Thema heute: Abschluss der Reise Olaf Scholz in die Golfstaaten. Jörg Münchenberg kommentiert. Wenn Sie weitere Informationen zur Sendung, zu unserem Programm haben möchten, Blick ins Internet unter deutschlandfunk.de, dlf.de finden Sie mehr. Am Mikrofon war bis hierhin Daniel Heinrich. Tschüss und bis bald.